Die Schöne und das Biest.
Oh, du kannst ja ganz charmant sein. Oder warum meinst du das jetzt? Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche die Aufreger-Themen unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute mal über die Eiskönigin der Bundesregierung und ihr Energiewändchen. Außerdem, man kann es leider nicht anders sagen, die Judenhasser von der Linkspartei. Aber wir fangen mit unserem Lieblingsmitglied der Bundesregierung an. Ja. Kulturstaatsminister Wolfram Beimer.
Ja.
Dem wurde jetzt ziemlich übel mitgespielt auf der Leipziger Buchmesse.
Also normalerweise denkst du ja, also Kulturstaatsminister, ne? Super Job. Das hat schon seine Vorgängerin ja auch gedacht, die Claudia, Claudia Roth. Also durchschneidest im Wesentlichen irgendwelche Bänder, ja, so, gehst über rote Teppiche. Dann hast du ja auch ein bisschen Geld, was du unter die Leute bringen kannst, ne? Ja. In diesem Fall unter die Kunstszene, beziehungsweise die Filmszene. Und alle sind happy und bejubeln dich, ja? So.
So kann's gehen.
Ja, so ist schon bei ihr nicht gelaufen, weil sie einen Skandal nach dem anderen an der Backe hatte, also von einer schiefgelaufenen Berlinale, wo plötzlich irgendwie Juden mit so einer Hakennase gezeigt wurden, die man eigentlich alle erschießen soll, bis so verschieden das andere des Weges. Und bei ihm setzt sich das fort. Ich glaube, der hat auch gedacht, Wolfram Weimer, ne, großer Cicero-Herausgeber, sein Freund Friedrich Merz bietet ihm den Posten an. Also er kann jetzt einfach mal so das machen, was er gerne macht. Ein bisschen labern. So. Und jetzt ist er ja, ja, was ist er jetzt eigentlich? Der Prügelknabe. Ich meine, er musste sich jetzt schon verstecken da auf der Leipziger Buchmesse. Die hat jetzt angefangen.
Genau.
Normalerweise.
Macht dann Rundgang.
Genau, das ist eigentlich die Abschreitung der Ehrenformation, ne?
Das hat er dann lieber nicht gemacht. Nee, das ist die Konsequenz.
Er hatte wichtige Termine. Er hatte wichtige andere Termine in Berlin.
Ich dachte aus Sicherheitsgründen.
Sicherheitsgründe.
Dachte ich, dass ich das gelesen hatte.
Ich dachte, seine Sprecherin hätte gesagt, er hätte so wahnsinnig wichtige Termine gerade reinbekommen. Deswegen könne er leider den Messerundgang nicht absolvieren.
Ja, aber was der Kulturstaatsminister oder seine Gehilfen sagt und was sie tun, das sind ja zwei Paar Stiefel. Denn er steht ja in der Kritik, weil er bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises die Nominierungsliste geändert hat. Er hat einfach drei linke Buchhandlungen gestrichen, weil er vom Verfassungsschutz da einen Wink mit dem Zaunfall bekommen hat, dass die lieber keine staatliche Förderung bekommen sollten. Hat aber natürlich das nicht so offen kommuniziert.
Gut, das ist jetzt der Stand der Dinge. Mhm. Wird ihm wahnsinnig jetzt vorgeworfen, als er dann endlich auf der Buchmesse aufgetaucht ist, um eine Rede zu halten. Weil die Alternative war jetzt, sich die ganze Zeit nur noch verstecken.
Ja, so. Was schwierig ist, der ist ja recht groß.
Ja, gut, im Kanzleramt, ich war da ja oft im Kanzleramt, da sind die Räume hoch, das hätte er geschafft. Aber was ist denn das, ne? Also ein Kulturstaatsminister, der sich vor der Öffentlichkeit versteckt. So. Also er dann, da hat sich dann dahin getraut, ist natürlich erwartungsgemäß ausgepfiffen und ausgebuht worden.
Es gab sogar Demonstrationen vor der Tür, also auf den Straßen.
Ja, stimmt, gegen Wolfram Weimer. Was mich stört dabei jetzt ist, jetzt tun ja alle so, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, Bücher für gefährlich zu halten, ja, so. Also auch die FAS, also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das sind übrigens die Bücher, ja, die auf Linie gebracht werden sollen. Also der ganze Kulturbetrieb jetzt in Verteidigung der Meinungsfreiheit, ja, und der Freiheit des Buches. Mhm. Und da bin ich ja total dabei.
Ja, ich auch.
Ja, dann fiel mir nur ein, sagt mal, liebe Leute, die ihr euch jetzt gerade alle so in die Brust werft für die Meinungsfreiheit, wart ihr nicht die gleichen, die jetzt jedes Mal, wenn rechte Autoren oder rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse auftauchen sollten, einen riesen Zinnober gemacht hatten?
Klar.
Genau, das waren doch genau all die.
Ja, ich finde vor allem, also du kannst vielen die Beschneidung von Meinungsfreiheit vorwerfen, aber nicht Wolfram Weimer. Der war selber Journalist und hat dafür gekämpft. Und er ist ja auch nicht dagegen, dass es diese Bücher gibt. Er ist nur dagegen, dass diese Buchhandlungen, die diese Bücher vertreiben, auch noch mit Steuergeld gepampert werden. Da hat er doch einen Punkt. Ich finde das ehrlich gesagt super vernünftig.
Ja, das kommt dazu. Also es geht jetzt nicht in der Tat um die Beschneidung der Meinungsfreiheit. Die sollen ja weiterhin ihre Bücher verkaufen, dürfen in den drei Buchhandlungen.
Eben.
Weil da steht ja nicht der Staatsschutz vor der Tür und macht die...
ja.
den Laden dicht, sondern es geht darum, ob die auch noch Staatsgeld kriegen sollen.
Genau.
Unseres. Ja, wo, pass auf, nur jetzt nochmal zurück zu Herrn Weimar. Wenn ich der Meinung bin, dann muss ich das auch offensiv vertreten können, was er nicht kann.
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass er das schon offen vertritt. Aber das ist so eine Standardabsage. Wie wenn du dich irgendwo bewirbst, was du vermutlich noch nie gemacht hast, und du bekommst so eine standardisierte Absage.
Also, ich habe mich beworben. Wie bin ich denn in den Journalismus gekommen? Natürlich habe ich mich beworben.
Echt? Damals war das auch schon so? Da ist man doch einfach reingerutscht durch irgendwelche. Hat man jemanden an der Bar getroffen und zack, hatte man den Job? Nee? Ich
weiß nicht. Das ist es vielleicht so in deiner Generation so.
Nee, da war es eben
Generation
nicht so.
In meiner Generation war das nicht so. Okay. Aber gut, ja.
Nee, aber das ist doch, kennst du das nicht? So eine Standardabsage, wo du auch nie eine wirkliche Begründung hast. Ja, das gut, wird halt automatisiert gewesen sein.
Er will
sein.
Ja was ändern, das finde ich ja auch richtig so. Ja. Also die Grundaufregung resultiert natürlich jetzt daher, dass er nicht mehr Claudia Roth ist, also eine Grüne, ja, die schützend die Hand über alles hält, was auch an grünem und rotem Wahnsinn in dieser Szene brodelt, sondern sozusagen, it's a new sheriff in town, ja, wie J.D. Vance sagen würde. Der sagt, pass mal auf, ich komme jetzt von der anderen Seite und jetzt machen wir auch ein paar Dinge anders. Mhm. Ja, so tritt er ja nun gar nicht auf. Also der erste Auftritt, das war ja immer die große Befürchtung, mhm, im Kulturbetrieb, war alle zu pazifizieren. Ich weiß nicht noch, ich glaube, das war irgendwie ein deutscher Filmpreis. Nein, also er wollte gar keinen Kulturkampf führen, das ist total falsch. Dann hat er ja auch erstmal große Momente Erleichterung. Die ganzen Filmetats, ich glaube, ums verdoppelt.
Ja.
Caroline Herfurth und all diese, ne? Staatskünstler waren ganz aus dem Häuschen für Glück, ja. Also es gibt jetzt noch mehr Geld, ja. Gut, die hat immerhin Filme, die Leute sehen wollen,
ich
muss man fairerweise sagen.
Ja,
die funktionieren noch an der Ladenkasse. Da gibt es ja eine ganze Menge, was natürlich so mitgefordert wird, was außerhalb des Programmkinos überhaupt niemand zur Kenntnis nimmt, ja.
Robert Habecks Film zum Beispiel.
Wie ist denn der gelaufen?
Ich weiß es nicht, aber der war ganz schnell wieder weg aus den Kinos. Ja. Das ist ein gutes Indiz, dass es nicht so
nicht
erfolgreich
so
war.
Aber auch mit, glaube ich, verschiedenster Filmförderung. Wahrscheinlich des Landes Hessen, des Landes Brandenburg und verschiedenen anderen Töpfen. Gut, also das kann ich machen. Da muss ich das aber auch offensiv als Programm vertreten und mich ein bisschen vorbereiten. Ich habe das Gefühl, er ist auch so ein bisschen vertrauensselig. Ich kenne ihn ja. Mhm. Der gehört auch zu diesen Konservativen, die dann gerne konservative Manifeste schreiben, ne? Mhm. So. Aber natürlich im Frieden mit ihrer Umwelt leben wollen. Also eher so kuschelbedürftig sind.
Wie der Friedrich.
Wie der Kanzler. Genauso auch. Also das heißt, die haben so den Ruf des harten Knochens.
Ja.
Und in Wirklichkeit sind die total soft.
Das kann natürlich durchaus sein.
So. Das heißt, der kommt in eine Welt. Und wenn es noch eine richtig linke Welt gibt, ist es natürlich die Kulturwelt. Und zwar egal, wo du hinguckst. Ob das die Verlage sind, also die Buchverlage, ja. Ob das jetzt die Theaterszene ist, ja. So. Ich glaube, das sind auch die einzigen Betriebe, wo auch noch knallhart gegendert wird, ja. Und bis heute. Und wenn du nicht richtig genderst als Dramaturg, kannst du dir gleich einen anderen Job suchen.
Ja.
Also er kommt in diese Welt, die ihn natürlich als Fremdkörper betrachtet.
Und ihn sofort ablehnt.
Und das zeigt auch seine natürlich bodenlose Naivität. Wenn er jetzt drei Buchhandlungen, die diesen Leuten sehr am Herzen liegen, von der Liste nimmt. Und da ist ja eine Jury, die da drauf gesetzt hat, die auch knalllinks ist. Mhm. Mit einer dieser Jury-Mitglieder war ich lustigerweise in so einem Talk bei RBB morgens eingeladen, letzte Woche.
Okay.
Frau Kiesmeier, die leitet den Mauro Verlag, ja. Die war natürlich auch ganz empört, ja, über diese Gesinnungsschnüffelei. Was glaubt er eigentlich, was dann passiert? Dass die alle Stille halten? Nein. Die haben natürlich auch alle einen direkten Draht dann entweder zum Feuilleton der Süddeutschen Zeitung oder zur Zeit oder zum Spiegel und natürlich sticht einer alles durch. Und dann steht es in der Zeitung. Das hat ihn schon mal total überrascht. Also, dass es in der Zeitung steht. Ja, da hätte ich dir sagen können, da kannst du die Uhr nachstellen.
Ja, selbstverständlich.
Und dann war er total unvorbereitet. Dann hat er auch gar kein Statement präpariert. Dann hat er so rumgeeiert. Ja, der Verfassungsschutz hat ihm da was aufgeschrieben. Er erinnert aber auch gar nicht mehr, was der Verfassungsschutz ihm aufgeschrieben hat.
Nein, das stimmt nicht. Der Verfassungsschutz darf es nicht sagen. Das ist ja das Ganze, wo das ein Geschmäckle bekommt. Der Verfassungsschutz hat ihm, also er hat irgendwie Geheimdienstinformationen abgefragt. Das ist dieses Haber-Verfahren. Und der Verfassungsschutz schaut sich dann die Buchhandlung an und sagt, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem. Ja. Kommuniziert aber nicht, warum man ein Problem hat. Und da steht halt, finde ich, der Verfassungsschutz schon wieder in einem schwierigen Licht, weil wir ja erst bei der AfD erlebt haben, die ja als gesichert rechtsextrem eingestuft hat und das nächste Gericht hat es gleich gekippt. Der hat halt keine Kredibilität mehr, dieser Verfassungsschutz. Da kann der Weimar nichts dafür.
Da muss er dann nachfragen und sagt mir, was ihr habt.
Das dürfen die scheinbar nicht. Das ist ja der Witz.
Dann kann er nicht machen.
Wir brauchen den Verfassungsschutz halt nicht, glaube ich.
Das ist nochmal ein eigenes Thema. Das machen wir auch nochmal in einer eigenen Sendung.
Weißt du, was der Witz ist? Dass vor allem diese Rote Straße, heißt diese Buchhandlung in Göttingen, die hat jetzt Rekordumsätze.
Ja.
Besser als das Weihnachtsgeschäft, weil die Kunden ihnen in den Laden einlaufen. Finde ich auch gut.
Die haben vorne so eine kleine Büste jetzt aufgestellt. Wolfram Weimar, Mitarbeiter des Monats.
Das ist schön.
Aber nochmal zurück, also zu diesem jetzt, zu der Empörung der Branche. Ich bin ja dabei. Ich bin auch total gegen Gesinnungsschnüffelei. Meinetwegen auch für Staatsgeld, für Buchhandlungen, die sich also jetzt draußen dann haben Deutschland verreckt.
Nee, da bin ich total dagegen.
Ich habe hier ein weites Herz. Nur, was nicht geht, ist dann umgekehrt allen Schwierigkeiten zu machen, bis hin zum Versuch, ein Publikationsverbot durchzusetzen, wenn es in die andere Richtung geht.
Richtig.
Ich erinnere mich noch, ich war zu Besuch bei Susanne Dagen. Das sieht jetzt ein paar Jahre zurück. Mhm. Das ist eine tapfere Buchhändlerin in Dresden. Mhm. Und die hat das Buchhaus Löschwitz. Ja? Die Buchhandlung ist auch zweimal, glaube ich, prämiert worden, genau mit diesem Preis. Und dann geriet sie auf die Shitliste, weil sie dagegen protestiert hat, dass man diesen rechten Verleger Götz Kubitschek von der Frankfurter Buchmesse ausschließen wollte. Dazu muss man wissen, Susanne Dagen kommt aus einer Rebellenfamilie, also deren Mutter war Galeristin in der DDR und hat auch eine Reihe von Leuten eben vertreten und Künstlern, die erkennbar gegen die SND und gegen den DDR-Staat waren.
Ja.
Und dann passiert es halt öfter, dass wenn die im Urlaub waren, die Stasi anrief, bei Frau Dagen, also Mutter Dagen, und die dann nach Dresden zurückbeordert wurde, weil gerade mal wieder die Galerie ausgeräumt worden war, wegen eben staatsgefährdender Werke. So. Also die hat staatliche Übergriff, staatliche Repression schon als Jugendliche erlebt und hat gesagt, nach 1989 nie wieder.
Ja.
So, was ich verstehe. Und insofern, als sie diesen Kubitschek, den kann man jetzt sehr zweifelhaft finden, der hat auch einen rechten bis rechtsradikalen Verlag, Antaios heißt das Ding, da eben nicht ausstellen wollten, hat sie gesagt, nee, dagegen protestiere ich. Das hatte gereicht, dass die Szene sich von ihr abgewandt hatte. Und jeder, der da auftrat in ihrer Buchhandlung, die ist eine kleine Buchhandlung, die lebte auch vom Veranstaltungsgeschäft, bekam Repressionen.
Okay.
Und dann hat mich ein Bekannter gefragt gehabt, ob ich da auftreten würde. Und du kennst mich, ich habe mir das angeguckt. Bin dahin.
Na klar.
Ja, die war super dankbar, ja. Man muss dazu noch anfügen allerdings, wie das oft so ist, wenn man Leuten das Leben sehr schwer macht und sie auch so stigmatisiert und versucht rauszudrängen, dann hat das natürlich bei manchen den Effekt, dass sie sagen, jetzt erst recht. Und das heißt, mittlerweile macht die mit der Frau von dem Kubitschek Kositzka heißt die, glaube ich. Bin ja so schlecht mit Namen.
Also ich bin gerade überrascht.
Ich versuche das immer hinzukriegen. Macht die auch so eine YouTube-Reihe, die halt, glaube ich, mit Rechten lesen.
Okay.
So. Aber auch das ist nicht verfassungsfeindlich.
Natürlich nicht.
Und im Zweifel, und ich finde, das muss man auch an dieser Stelle, daran muss man an dieser Stelle auch nochmal erinnern, es ist in Deutschland erlaubt, dieses System abzulehnen. Du darfst sogar in Wort, Schrift und Bild sagen, dass du die Demokratie hast und an ihrer Stelle was ganz anderes gerne hättest. Ich bin nicht der Meinung, du bist nicht der Meinung, aber es ist erlaubt. Die Grenze ist dann überschritten, wenn wir beide uns als Systemfeinde zusammensetzen würden, um an der Ausarbeitung sozusagen der Umsturzpläne zu arbeiten.
Ja.
Ja, also wie diese Reichsbürger.
Genau.
Also das heißt, der Reichsbürger selber darf alles auch an Unsinn behaupten, also natürlich innerhalb der Gesetze, das heißt nicht irgendwelche Leute beleidigen oder bedrohen, aber er darf eben sagen, ich bin Demokratiefeind. Du darfst Demokratiefeind sein. Das ist aber ganz vielen offenbar nicht klar. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn.
Sehr lange Rede.
Ja, weil das ein Thema ist, was mich beschäftigt.
Ja, ja, ich merke schon.
Das ist für mich ein Grundsatzthema und ich finde, hier ist echt was auch in Deutschland ins Rutschen geraten. So. Und wenn dieser Fall mit Wolfram Weimer dafür sorgt, dass wir darüber nachdenken, ob wir jeden gleich verfolgen und ausschließen wollen oder von irgendwelchen Listen runterschmeißen, weil er eine Meinung hat, die wir nicht teilen, dann wäre das ein schöner Effekt. Ich glaube nur nicht dran. Ich glaube, dass die linke Szene sozusagen wieder die Reihen schließt, ja, und in diesem Fall also den Schutzfall vor den drei antifaschistischen Buchhandlungen bildet. Aber wenn es um rechte Buchhandlungen geht, natürlich die ersten sind, die sagen, die übrigens müssen verboten werden.
Ist nicht sogar das Buch von Ulf Poschardt hier, deinem Freund, hat er nicht irgendwie keinen Verlag gefunden in Deutschland und muss es dann selber verlegen?
Nee. Das war ein bisschen anders. Der hatte das Buch abgegeben.
Ja.
Von Klampen heißt das.
Shitbürgertum.
Ja, also der Verlag heißt von Klampen.
Ah, okay.
Das Buch ist Shitbürgertum.
Ja,
und
das ist cool.
Da hat die Lektorin Schreck gekriegt. Und dann, das ist die Pharma, die hat eine ganze Reihe von auch anderen Autoren, unter anderem der FAZ.
Mhm.
Und hat jetzt Angst, wenn das Ding rauskommt, springen ja die anderen Autoren ab, weil die sagen, nee, also mit so einem Buch, mit so einem Autor wollen wir nicht im gleichen Verlag sein.
Ja, aber siehst du, das ist auch schon eine Form von Zensur.
Ja, da ging es mir so um ästhetische, sprachästhetische Fragen. Wie auch immer, dann hat sie gesagt, also sie möchte gerne, dass er das alles ändert. Und da hat der Ulf gesagt, naja, nee, also deswegen habe ich mir jetzt nicht hingesetzt, dass mir irgendeine Lektorin sagt, was ich alles rausschleichen soll.
Hm.
Und das ist ja dann in die Öffentlichkeit gegangen. Und dann hat er die clevere Idee gehabt, das mache ich überhaupt alleine.
Mhm.
Wobei, zwischenzeitlich hatte er, glaube ich, dann 10 Angebote anderer Verlage, die das auch mitbekommen hatten, dass von Klampen abgesprungen war.
Mhm.
Und so kapitalistisch ist das System dann doch, dass sie gesagt haben, oh, dann nehmen wir den unter Vertrag. Und er hat gesagt, eben, ich mache es jetzt bei Amazon.
Ah, okay.
All das ist ein anderer Fall. Beim Fischer Verlag haben sie Monika Maron damals rausgeschmissen oder sie weggeekelt gehabt. Ich meine, eine der bedeutendsten Autorinnen Deutschlands. Warum? Weil Monika Maron wiederum, als es ihrer Freundin Susanne Dagen, um den Bogen zu schließen, an den Kragen ging, diese Freundschaft nicht aufgekündigt hat, sondern zu der Frau gestanden hat. Das hat gereicht.
Meine Güte.
Dass die Verlegerin, ich glaube, die heißt Sif Bublitz.
Ja, sag mal, du spuckst hier heute mit Namen rum. Das ist ja, ja erschütternd.
Name them, shame them ist jetzt hier mal das Motto, ja. Auch wahrscheinlich eine große Verteidigung der Meinungsfreiheit und des freien Buchwesens damals Monika Maron auf die Straße gesetzt hat, beziehungsweise das nahegelegt hat, dass sie den Verlag verlässt, nur weil Monika Maron gesagt hatte, im Übrigen, das ist meine Freundin, diese Frau Dagen, die tapfere Buchhändlerin in Dresden. Das ist die Kulturwelt. Ceterum censeo, Verlogenheit, wohin du schaust.
Deswegen wenden wir jetzt auch der Kultur den Rücken zu und widmen uns einem anderen Bundesregierungsmitglied, nämlich der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche.
Der Eiskönigin.
Ist sie wirklich? Ich finde schon.
Ja?
Die wirkt total unnahbar. Da kannst du vermutlich die Luft schneiden. Mit den stahlblauen Augen wirst du da aufgespießt. Ich weiß es nicht. Also
hat
sie
die blaue
wirkt,
Augen?
Ja, stahlblau.
Ja?
Die hat eigentlich schöne Augen. Das ist ja auch eine schöne Frau, aber die wirkt so unempathisch und ich glaube, dass das alles sehr hart rüberkommt und dass sie auch nicht wirklich sympathisch bei den Menschen ankommt.
Also, ich dachte, das darf man nicht mehr über
Wieso?
Äußeres, über das Erscheinungsbild von Menschen urteilen.
Ich bin eine Frau, also darf ich ja über eine andere Frau durchaus urteilen.
Also ich halte mich nochmal ganz zurück.
Ich sage ja nur, wie sie wirkt. Vielleicht ist sie ja ganz warmherzig.
Also das ist auch das Image, was sie jetzt hat. Das Ulkige ist, finde ich, dass sie jetzt auf der Shitliste ja vor allen Dingen von Magazinen steht, wie also mal Stern, Zeit, Spiegel, die ja immer beklagen, dass Frauen nach ganz anderen Kategorien bewertet werden als Männer. Ja, also das ist ja die Klage dort. Also das, was eben Männer als durchsetzungsstark ausgelegt wird, ja.
Mhm.
Frauen als Eiseskälte, ja, zum Beispiel, ja. Oder Männern als Unbeirrbarkeit und auch mal Sachen auf den Weg bringen, ja, bei Frauen als, die hören nicht zu, ja. Und ich meine, exakt das liefern diese Texte. Ja? Also das sind ja die klassischen Bebilderungen, wenn man so will, des eben zuvor noch in der feministischen Abteilung beklagten Umstandes, dass für Frauen irgendwie ganz andere, ja, Bewertungskategorien immer gelten.
Aber ich bin jetzt nicht im Verdacht, dass ich das so mache. Nee, und ich finde,
bist du nicht.
Eben. Und ich finde auch, dass sie immer alles verspricht, richtige Diagnosen stellt, Dinge sagt, sie bringt sie auf den Weg, aber es passiert nichts. Es ist ja noch nichts verabschiedet. Kein Gesetzesentwurf. Null.
Ja gut, aber was soll denn die arme Frau Reiche alleine auf den Weg bringen? Ich meine, die braucht halt den Bundeskanzler und der ist ja wo? Im Flieger.
In der Weltgeschichte unterwegs. Ja. Ja, aber sie hat ja beispielsweise bei der EU-Kommission durchgesetzt, dass sie Gaskraftwerke bauen darf. Ja. Ist aber noch kein Gesetzesentwurf für irgendwelche Ausschreibungen rausgebracht worden. Das soll erst im Sommer passieren. Sie hat kein Tempo. Sie arbeitet so, also bei allem Respekt, sie arbeitet so langsam, wie sie spricht, habe ich den Verdacht. Und ich finde schon, dass man das kritisieren darf.
Na. Also ich weiß nicht, also dafür lese ich allerdings ziemlich viel Aufregung über ihre Gesetzesentwürfe. Die letzte Großaufregung war jetzt, als sie die Förderung für die kleineren Solaranlagen gestrichen hat.
Angekündigt zu streichen. Sie tut es ja nicht.
Na gut, das ist ja im Gesetzgebungsverfahren.
Ja.
So, übrigens, apropos, der hat sie doch 100% recht. Ich meine,
ja, natürlich.
Ich hab mir auch eine Solaranlage.
Recht hat sie in allem.
Also ich habe mir eine Solaranlage ja auch aufs Dach gesetzt vor ein paar Jahren. Mhm. Seitdem ist die Stromrechnung halbiert. Also ich kann es allen Eigenheimbesitzern unter unseren Zuhörern und Zuschauern nur empfehlen. Ja, also oben die weiß ich, was habe ich da, 18 Solarpaneele, unten die 11 kWp heißt das, Batterie von Sonnen im Keller. Also da komme ich gut an einem sonnenreichen Tag über die Runden. Nur warum jetzt die Allgemeinheit? Also mir meine Energierechnung oder Stromrechnung quer subventionieren soll, hat sich mir nie ganz erschlossen. Jetzt macht sie das weg. Riesenaufschrei. Also Riesenaufschrei. Sie lege die Axt, ja, an die deutsche Energiewende. Ja. Katharina Dröge, ja, und Britta Hasselmann und Frau Brandner, also die drei Damen vom grünen Grill, sofort draußen.
Das ist aber schon ein Reflex. Sie will ja auch scheinbar. Momentan ist es ja so, der Netzausbau für Erneuerbare stockt, aber du hast immer mehr Windräder und Solaranlagen, sodass wir teilweise die abschalten müssen, weil die Netze den Strom nicht transportieren können. Also hat sie gesagt, wir wollen den Ausbau an den Netzausbau koppeln, also das synchronisieren. Das heißt, erstmal werden bestimmte Solaranlagen oder Windanlagen stillgelegt. Auch das ist völlig richtig, weil wir ja sonst Milliarden draufzahlen. Aber die Grünen sind nicht vernünftig, die schreien immer.
Da geht es nicht um vernünftig, da geht es natürlich auch um die Hand drüber halten über ihre eigenen Betriebe, beziehungsweise das ist natürlich ihre Industrie.
Ist ja schwachsinnig, wenn es uns Milliarden kostet.
Ja, da würde ich mal sagen, hat Frau Reiche 100% recht.
Ja, wenn sie es endlich mal machen würde.
Also so instatauglich ist sie nicht.
Obwohl sie das ja eigentlich wäre. Die ist ja auch mit dem zu Guttenberg zusammen.
Ich sagen, sie hat
ja die Kennedys wieder.
Die haben doch so einen super Experten sozusagen zu Hause sitzen.
Eben, und der ist wirklich cool. Es schockt mich.
Ja, also machen wir auch da einen Strich drunter. Da sind jetzt sehr, sehr viele Stellen im Ministerium ausgeschrieben, wie ich gesehen habe, gerade was sowas angeht, ja. Social Media Beratung, Kommunikation, ja. Ich glaube, das sind 9 oder 10 Stellen.
Weil sie die ganze Grünen gefeuert hat.
Genau. Kannst du da nicht in einem kleinen Beratervertrag an der Seite?
Also, das könnte ich tatsächlich.
Wenn sie dich. Wir rufen doch einmal an.
Ja, okay. Ich bin gespannt. Ich mache das auch freiberuflich.
Genau.
Du, wir kommen noch zu einem Thema, was eigentlich wirklich erschütternd ist. Die, so muss man es mittlerweile sagen, Judenhasser von der Linkspartei haben jetzt eigentlich endgültig Israel das Existenzrecht abgesprochen.
Der erste antizionistische Landesverband Niedersachsen ist übrigens der Landesverband von TikTok-Star Heidi Reichenick.
Ach ja, die war ja auch da.
Die
vor Ort,
war auch da.
Als dieser Beschluss zu 2/3 angenommen wurde.
Ja, Kampf dem Zionismus.
Das ist Wahnsinn.
Das ist, glaube ich, oben noch. In dem Text haben sie es dann ein ganz bisschen abgeschwächt. Das Interessante an der Linkspartei ist, das ist jetzt der erste Sturm nach diesem Dauerhöhenflug, den die da hingelegt haben seit der Bundestagswahl. Was mir nicht so klar war, die Pharma oder die Erzählung geht ja dahingehend, also die lagen ganz am Boden. Mhm. Und dann sind sie also unter anderem wegen
Heidi Reichel,
unserer Heidi, mhm, wie der Phönix aus der Asche gestiegen.
Mhm. Auf die Barrikaden, Kampf den Faschisten.
Stimmt aber gar nicht, nee, weil da ist nicht die alte Linkspartei wie der Phönix aus der Asche aufgestiegen, sondern das ist eine ganz neue Partei. Diese Linkspartei heute hat mit der alten nichts mehr zu tun. Die sind überrannt worden in den letzten Monaten von Neueintritten. Und auch auf diesem Landesparteitag, wo der Schafft Israel ab Beschluss gefasst wurde, tauchten zu 50-60% Leute auf, die vorher da noch gar nicht gewesen waren. Und ganz viele der alten Mieter kannten die auch gar nicht.
Ja.
Und das ist jetzt eine ganz neue Linke, die sich da zusammenfindet, die eben ja auch geschmiedet wurde im pro-palästinensischen Solidaritätskampf. Ja, so. Und für die Israel der Weltbösewicht ist, die ja auch aus dieser antikolonialen Theorie kommen. Also man kämpft jetzt nicht mehr nur gegen den Kapitalismus, sondern auch gegen sozusagen den Neoimperialismus, der alle Völker der Welt, die nicht kapitalistisch oder nicht weiß sind, unterdrücken will, unter anderem den muslimischen Raum. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diesen merkwürdigen jetzt Zusammenschluss und Schulterschluss zwischen Linken oder Linksradikalen und Islamisten.
Ja. Ja?
Also wir sind jetzt gemeinsam sozusagen Waffenbrüder.
Ja.
Und der gemeinsame Feind von Linksradikalen und Islamisten ist
Juden.
Was?
Ja.
Das sind die Juden.
Na, ganz klar.
So. Und das ist natürlich eine toxische Mischung. Und man merkt auch an diesen, fand ich jetzt, hilflosen Versuchen der Parteispitze, das irgendwie einzuhegen.
Versuche? Ich habe das nicht gesehen.
Ja, das gibt ja dann so.
Die haben sich doch gewunden wie ein Aal. Das hätte man anders formulieren müssen, aber im Inhalt stimmt es ja. Und also ich war schockiert. Der Einzige aus meiner Sicht, der es wirklich erkannt hat, war Gregor Gysi, der gesagt hat, durch die Zuwanderung, also ich will ihn jetzt nicht zitieren, das ist nur inhaltlich, durch die Zuwanderung nach Deutschland von vielen Muslimen sozusagen, gibt es auch mehr Parteieintritte von vielen Muslimen in die Linkspartei und dadurch hat sich eine andere Sicht auf Israel etabliert und da müsse man aufpassen. Dann wurde ihm Rassismus vorgeworfen, er soll mal einen Demokratiekurs machen. Der kennt noch Demokratie, by the way.
Na gut, der arme Kerl muss jetzt ins Antirassismus-Seminar, ne? 3 Tage eingesperrt, ja, Antirassismus-Bimsen. Gysi gehört natürlich zur alten Garde, also so wie Dietmar Bartsch.
Bodo Ramelow.
Bodo Ramelow, ja. Auch, die auch nicht anti-Israel sind. Ich meine, bei Gysi wäre es ja auch komisch, der hatte jüdische Großeltern, irgendwas teilweise. Und die stehen jetzt halt gegen diese neuen Pro-Pali-Leute, die das ja auch in diesen Videos nach diesem Parteitag ganz fröhlich bekannt haben.
Hast du die Videos gesehen auf Instagram? Das waren so typische Loser, vermutlich ohne Ausbildung, mit Palituch, die da ihren Hass...
Ja, so anakademisiert irgendwie.
Ja, die da ihren Hass in die Kamera gesagt haben, wo du an den Augen siehst, die hassen die wirklich.
Ja, das war halt jetzt ein ganz großer Sieg eben gegen den antizionistischen Feind auf dem Landesparteitag Niedersachsens, den ersten Schritt jetzt getan zu haben.
Weißt du was, ich finde es nicht so dramatisch, wenn das nur dieser Landesverband wäre. Nur Jan van Aken, Ines Schwertner, Heidi Reicheneck, alle schwurbeln sie blöd rum.
Ja, aber weil die sind auch total überrascht worden. Also die hatten offenbar nachgefragt.
Aber da musst du doch Stellung beziehen.
Ja, die hatten nachgefragt aus Berlin, habt ihr das im Griff? Und da haben die dann gesagt, die Organisatoren, ja, haben wir im Griff, weil das normale Prozedere ist, irgendein Irrer bringt einen Antrag ein. Da gibt es viele irre Anträge immer. Bei so Landesparteitagen darf ja auch jeder einen Antrag schreiben.
Ja.
Darf auch alles reinschreiben. Und dann sorgt halt die Parteitagsregie dafür, dass es entweder so abgemildert wird, dass du den Wahnsinn nicht direkt merkst, oder der Antrag irgendwo verschwindet in den Siegeln des Parteitages. So, das Ding ist ja mit großer Mehrheit durchgekommen. Das heißt, ihnen war das total entglitten. Die waren auch in Berlin überrascht. Frau Reichenick kann eigentlich nicht so überrascht gewesen sein, weil das ist ja ihr eigener Landesverband. So, dann hat sich ja Frau Schwertner auch bei Markus Langens hingesetzt und versucht, da rumzuschwimmen.
Das ist kein Antisemitismus.
Das waren ja kein Antisemitismus und das sind auch unglückliche Formulierungen. So, du merkst das also, die versuchen das jetzt einzuhegen. Und das war ein ganz schönes Bild in der Zeit von einem Autor, den ich da gelesen habe, der das gut seziert hat, da sagte die das mal ein bisschen so, die versuchen das sagen, einzuhegen, indem sie die Hand in den Mixer stecken, ja. Und, so, und man buh, macht es dann die ganze Zeit. Buh, ja, so, ja. Du, so, okay, die werden das überleben. Die werden auch deswegen nicht weniger gewählt werden, weil sie natürlich einen Teil jetzt auch des linken Spektrums abdecken, die jetzt es genießen, offen antisemitisch zu sein. Das gibt's hier in Deutschland. Das gibt's ja vor allen Dingen auf der Linken.
Das
so,
stimmt.
Und die waren auch ein bisschen heimatlos, weil bei den Grünen können die nicht mehr so richtig andocken.
Ja.
Das muss man ja sagen, fairerweise. Da gibt's auch so Transgressionen, aber dann da wird denen dann schon auf die Fingerchen geklopft. Bei der AfD geht das auch, aber übrigens auch nicht so krass.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich bei der AfD noch nicht so erlebt.
Es gibt
so
bei Landesverbänden immer so einzelne Äußerungen, ja. Aber es gibt jedenfalls keinen dahingehenden Beschluss, der so eindeutig ist. Also bleibt solid, heißt es solid, also diese Jugendorganisation von denen, die sehr extrem krass drauf ist und eben die Linkspartei.
Ja, aber weißt du, in dem Moment, wo sich die Parteispitze davon nicht wirklich distanzieren kann, stellt sich für mich eine komplett andere Frage. Nämlich, ob diese Partei überhaupt koalitionsfähig ist für Grüne und SPD. Und das würde ich stark bezweifeln.
Absolut. Deswegen schauen wir doch mal auf die nächsten Bündnisse, die da geschmiedet werden sollen. Ich glaube, das nächste, das ansteht, ist dann Berlin. Da liegt die Kandidatin der Linkspartei bei allen Bürgermeisterkandidaten
vorne.
Gewählt wird im September, glaube ich. Ne?
Im Herbst auf jeden Fall, ja.
So, ob dann die Grünen sagen, ja, wir reihen uns ein in das antisemitische Bündnis der Linken.
Das werden sie tun. Da wurde ja Felix Banaschak, der Parteivize, wollte ich schon sagen, nee, der ist der Parteichef, wurde ja schon gefragt.
Der kleine Parteichef.
Mehrfach, genau. Er wurde ja schon mehrfach gefragt und hat auch rumgeschwurbelt.
Ja, das war aber vor diesem Ereignis. Das war bei Ronzheimer, glaube ich, im Podcast.
Genau.
Dazu, da hat man sich immer so ein bisschen rumgedrückt. Die Frage ist,
du kannst dich nicht mehr drücken.
Jetzt akuter für die Grünen, glaube ich auch. Da kommen sie nicht so schnell raus. Also die Kandidatin da in Berlin versucht jetzt auch schon wieder die Wogen zu glätten, weil sie das natürlich auch sieht, dass die Grünen jetzt in Schwierigkeiten geraten.
Na gut.
Schauen wir mal, ne?
Ja.
Wie der Kaiser sagt, ne? Bisschen was geht immer.
Gesagt.
Bisschen was geht immer.
Das stimmt. Sag mal.
Ja?
Fußballvergleiche, das kenne ich gar nicht von dir. Wir brauchen noch Gewinner und Verlierer für diese Woche.
Ja. Verlierer. Ja, habe ich mir überlegt. Markus Frohnmeier. Der Kandidat, der eigentlich gar, also den man nicht wählen konnte.
Der Scheinkandidat.
Das war mir gar nicht klar. Das habe ich erst nach der Baden-Württemberg-Wahl erfahren. Ich dachte immer, das ist ja der AfD-Mann gewesen, auf allen Plakaten war. Markus Frohnmeier, ja.
Der Ministerpräsidentschaftskandidat.
Der Ministerpräsident in Spee. Den konnte man gar nicht wählen. Der stand auf gar keiner Landesliste.
Nein.
Das war ein Scheinkandidat. Ja. Der stand nur auf den Plakaten.
Ja, weil der wollte nur Ministerpräsident werden oder nix.
Genau. So, und dann, also das ist ja der Mann, der seine halbe Familie untergebracht hat, laut dem Abgeordnetenbüro, ja. Jedes Mal, wenn du da irgendeinen Aktendeckel aufmachst, guckt dann irgendein Frohnmeier aus der großen Familie Frohnmeier, ja. Der hat es geschafft, im Endspurt des Wahlkampfs. Auch das habe ich erst nachträglich gelesen.
Ach komm, ernsthaft?
Ja, dass der 4 Tage in Amerika
war. Ja, ich weiß.
Kurz vorm Wahlsonntag.
Ja.
Und von dort sozusagen fröhlich
gegrüßt hat.
So, und der kommt, und das macht ihn jetzt für mich zum Verlierer, der kommt jetzt um die Ecke und sagt, nee, also, dass das Ergebnis nicht so ausgefallen ist, wie sie eigentlich sich erhofft hatten. Wahlmanipulation. Ja, die hätten also hätten jetzt beim SWR, oder ich weiß gar nicht, was sie da unten haben für einen Sender, von den vielen, vielen ARD-Sendern, hätten sie also bei Bürgerbefragungen immer Leute ausgewählt, die schlecht über die AfD geredet hätten und vermutlich alle auch ein Parteibuch hätten, der Sozialdemokraten oder der Grünen.
Ah, okay.
Und da ja gar kein Wunder deswegen es sei, dass die AfD, bei was sind sie gelandet? 18, noch was?
Ja, war ein Bombenergebnis für die, ne?
Ja, aber es war eben nicht, war nicht Ministerpräsident, wie er sich das so erwünscht und erhofft hatte.
Weißt
und deswegen Wahlmanipulation.
Ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, dass er das behauptet, was macht er eigentlich beruflich, ja? Oder hat der gelernt?
Und?
Zu meiner Überraschung,
ja?
Jurastudium abgebrochen, BWL-Studium abgebrochen, nichts.
Ah.
Er hat nichts gelernt. Er ist dann in die Partei eingetreten mit seiner kompletten Familie und mogelt sich da auf Steuerkosten so durch.
Da würde ich nochmal sagen, lieber an dieser Stelle, lieber Markus Frohmeier, kleiner Karrieretipp, bevor ihr das nächste Mal über Ricarda Lang euch lustig macht.
Die
ja?
übrigens einen abgeschlossenen Bachelor hat.
Und über deren mangelnde Ausbildung würde ich mir alles jetzt klemmen, kriegt doch erstmal wenigstens einen Bachelor hin.
Richtig.
Gewinner?
Absoluter Loser. Gewinner? Ja. Ich finde, die Berliner Justizministerin Felor Badenberg von der CDU. Hast du gelesen, was die gemacht hat?
Ja, die hat eine bestimmte Beförderungspraxis, glaube ich, beendet.
Exakt. Es hat die rot-rot-grüne Regierung in Berlin, die ja jetzt nicht mehr an der Macht ist, hatte ein Partizipationsgesetz verabschiedet.
Das ist immer schon mal gut. Da war bei solchen hochtrabenden Namen, weißt du schon?
Steckt schon Mist dahinter.
Das kann nicht gut ausgehen. Also.
Und da ging es darum, dass im Staatsdienst mehr Menschen mit Migrationshintergrund sein sollen. Mhm. Auch bei Richtern und Staatsanwälten. Das heißt, es wurde gesetzlich festgehalten, dass 40% der Bewerber Migrationshintergrund haben müssen.
Mhm.
Und auch, also die werden auch eingeladen, selbst wenn sie schlechtere Noten haben als Deutsche.
Mhm.
Und sie, Felor Badenberg, die übrigens selber Migrationshintergrund hat, persischen, glaube ich, die sagt jetzt, nee, Freunde der Sonne, das machen wir nicht mehr. Es muss hier das Leistungsprinzip gelten und es muss gerecht zugehen. Und es kann nicht sein, dass Deutsche diskriminiert werden.
Wobei die anderen waren vermutlich ja auch deutsch, also einen deutschen Pass werden die alle gehabt haben, weil du kannst als Ausländer nicht Staatsanwalt und Richter werden.
Aber ach so,
das heißt,
ja.
Deutscher mit Migrationshintergrund
exakt, ja.
Und Deutscher ohne Migrationshintergrund.
Ja.
Wobei, wie lange galt denn der Migrationshintergrund? Also das erinnert mich ja so ein bisschen an, sagen wir mal, andere Zeiten, die wir in diesem Land auch hatten, wo du dann eben nicht den Arier, weiß ich jetzt,
so, ja,
Ausweis
okay.
zeigen musstest, sondern du musstest jetzt sagen, Vierteltürke sein oder Halbtürke oder was zählte als Migrationshintergrund?
Ja, alles. Also ich hätte keinen.
Weil du weißt schon,
bis
ins 12. Jahrhundert zurück bist du biodeutsch oder was?
Also das weiß ich jetzt nicht, so weit bin ich nicht zurückgegangen. Aber zumindest, also ich wüsste
und ich,
jetzt
aber ich habe ja französische, algerische Vorfahren.
Ja, du könntest.
Reicht das? Zählt das
ja,
oder zählt das
voll,
nicht?
Ja, das zählt total.
Ja?
Ja, ja.
Also
du kannst.
Holländisch hätte auch gereicht.
Ja,
alles.
Österreichisch, alles. Kurioserweise.
Ja?
Nur nicht biodeutsch. Da wirst du mit
und wie weit zurück?
Das weiß ich
das?
Nicht, das habe ich nicht gefunden. Aber ist schon krass.
Bei mir
und sie sagt jetzt, sie will das nicht.
Was wäre es bei mir denn gewesen? So, ich finde, glaube ich, viertelalgerisch.
Das ist ja, das war ja vor kurzem, das ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja gut, es war die Großmutter, Meine Mutter hat festgestellt, da war sie schon relativ alt, ich glaube 58, durch Zufall, dass ihr Vater nicht ihr Vater gewesen sein kann, weil die Blutgruppen nicht funktionierten. Also sie hatte irgendwelche Ausweise vorliegen und bestimmte Blutgruppenkombinationen gehen nicht. Ich frage mich nicht, welche. Mhm. Also wenn du irgendwie Rhesus negativ bist, geht das dann irgendwie mit A nicht? Oder so. Es gab jedenfalls eine Kombination, wo klar war, ihre Mutter war ja ihre Mutter, also meine Großmutter. Mhm. Der Vater passte nicht dazu. Und dann hat sie mal nachgeguckt.
Deine Mutter hat geschissen.
Wann sie geboren wurde. Da war der Opa an der Front. Algerischer Fremdarbeiter.
Nicht dein Ernst.
Meine Großmutter hat das dann abgestritten. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Kind.
Weiß dein Opa das?
Ja, der war ja schon tot.
Ach so, der kam nicht mehr wieder, okay.
Der kam nicht mehr. Doch, der kam. Oh, der war nach dem Krieg noch da. Ich weiß noch, wie wir dann. Der war bei Bad Kreuznach. Da sind wir in Eberstein gelaufen. Da war ich wahrscheinlich so 8, 9, wo er mir erklärt hat, warum wir den Krieg verloren haben, ja. Das hätte gar nicht sein müssen, ja. Und so. Also der war voll Nazi im Grunde. Da hat dann so noch die Biegung reingemacht, wie viele so in die Demokratie, aber so eher widerwillig. Nee, die Großmutter meinerseits, die hat noch den Zahn kennengelernt. Die war super wohlhabend. Die hatten in Baden-Baden Hotels.
Mhm.
Ja, also jedenfalls, gibt es den Verdacht, den sehr begründeten Verdacht, da gibt es auch noch andere Hinweise in der Familie darauf, dass die Großmutter in der Zeit mal fremdgegangen war und eben meine Mutter aus einer Messalliance stammte, so. Wo wir jetzt beim Thema Vererbung sind, das ja in Berlin offenbar jetzt wieder hochaktuell geworden ist.
Exakt.
Dass du mal nachweist, wo du herkommst.
Wir werden die Familienverhältnisse der Familie Fleischhauer auch in den weiteren Sendungen noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber für heute würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Ja.
Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und zwar unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Sonntag dann überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann, ciao.